Ich wünsche uns allen, dass wir durch das Wort Gottes weiterhin geistliche Weisheit und Erkenntnis erfahren und dann auch die Kraft, das umzusetzen, denn das hängt eng mit dem Glauben zusammen. Wir haben von Bruder Buch einen Text vernommen, 2. Timotheus Kapitel 3, der eingeleitet wird von dem Apostel Paulus mit dem Hinweis: Wisset, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Nicht im Blick auf äußere Geschehnisse, und das möchte ich hier immer wieder betonen, dass der Apostel Paulus, der Apostel und Prophet für die Glaubenden aus den Nationen, weniger die äußeren dramatischen Ereignisse in der Natur, im Weltgeschehen, in der Politik, nicht die kriegerischen Auseinandersetzungen anführt als Zeichen für den zu Ende gehenden Äon, sondern dass er auf die Innenlinie hinweist, auf die Entwicklung des Glaubens und aber auch des Unglaubens und des Abfalls. Und hier haben wir es zu tun mit der Beschreibung des Menschen am Ende dieses Äons in der Ausreife. Alles, was hier beschrieben wird, ist anlagemäßig schon immer in dem Menschen vorhanden gewesen. Nur, dass im Blick auf diesen Prozess der Ausreife das so drastisch wird, dass man wirklich feststellen kann, es ist eine schwierige Zeit. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Eigenschaften eingehen, das habe ich schon in einem anderen Zusammenhang getan, sondern vor allen Dingen auf diese Aussage in Vers 5. Sind also Menschen, die haben eine Form der Gottseligkeit oder der Frömmigkeit. Andere Übersetzungen sagen, die da haben den Schein. Aber sie verleugnen die Kraft. Und dann folgt daraus eine Konsequenz. Nicht in dem Sinne, dass Paulus sagt, nun diskutiert mit ihnen. Bleibt im Dialog mit ihnen. Versucht sie mit allen Mitteln, allen Methoden zurückzugewinnen. Die Liebe muss alle umfassen. Was sagt er hier als Konsequenz? Von diesen wende dich weg. Ja, Paulus, ist das nicht lieblos? Es muss sein, weil Lüge und Wahrheit nicht zusammenpassen. Ich habe ja gestern Abend über diametral entgegengesetzte Positionen gesprochen. Um des eigenen geistlichen Wachstumswillens darf also hier kein falscher Kompromiss geschlossen werden. Und das ist ja heute das Problem. Um allen zu genügen, müssen wir doch irgendwie zu einem Konsens, zu einer Übereinstimmung kommen. Müssen wir doch Kompromisse schließen. Wir müssen doch darstellen, dass wir eins sind. Aber diese Einheit, liebe Geschwister, die können wir nicht machen auf der Basis der Konfession, Denomination, Organisation, sondern es muss der lebendige Organismus, der Leib des Christus sein. Es geht nicht ohne Organisation, aber nur zu einem Minimum. Es geht nicht ohne eine Form, aber eine Form allein ist nicht das Entscheidende, sondern der Inhalt. Und sehen Sie, wir leben heute in einer Zeit, wo die äußere Form, das ganze Verpackungswesen drum und dran, so enorm ausgestaltet wird, dass manchmal der Inhalt dagegen verblasst. Ich kenne einen lieben Bruder, der war während seiner Dienstzeit dort tätig, für die Verpackungsindustrie, war er Vertreter. Einige kennen den Hans Kornwinkel. Mit ihm habe ich oft darüber gesprochen, wie er eigentlich in seinem Beruf nun da klarkam. Nun, im Beruf muss man schon manchmal Kompromisse machen, aber im Glaubensleben nicht. Ich habe hier vielleicht diese Geschichte schon mal erzählt und ich will ein Beispiel noch mal herausgreifen, ja, dass in diesem Zusammenhang, da steht in Vers 4, der Mensch ist aufgeblasen. Wenn Sie so einen Luftballon haben, der kann eine wunderschöne Form haben und da werden immer neue Formen entwickelt. Und wie schnell kann so ein Ballon platzen? Der bekannte Kunstmaler Herbert Heinisch, der hat diesen aufgeblasenen, den Tetifominus vom Griechischen her, künstlerisch gestaltet. Also er ist nicht nur ein hervorragender Landschaftsmaler, sondern auch einer, der in der abstrakten Malerei bewandert ist. Und er sagt, heute auf den modernen Ausstellungen kommt man nur noch mit moderner Kunst klar. Und als er sein Kunstwerk vorgestellt hatte, da war ein Bankdirektor sofort bereit, dieses Kunstwerk zu kaufen. Er sagt, hören Sie mal, ich muss aber erst interpretieren, was ich denn damit gemeint habe. Und dann hat er diesen aufgeblasenen, einige kennen das Beispiel schon nicht, hat er ihn dargestellt anhand der Bibel. Großen Kopf, Riesenohren, die Extremitäten entsprechend dargestellt. Und als dieser Bankdirektor diese Interpretation von ihm sagte, nein, danke, das Bild möchte ich nicht haben. Ist das nicht typisch für unsere Zeit, sich auseinanderzusetzen mit den Realitäten, eine Analyse vorzunehmen, die sachbezogen ist und nicht unsere Emotionen nur in Gang setzt? Das ist heute das Problem. Und dieser ganze emotionale Bereich, ich werde nachher auch noch ein paar Beispiele bringen, der dringt ein, auch in gläubige Kreise, in die evangelikale Welt. Eins möchte ich zunächst am Anfang darstellen. Aus unserem Hauskreis gab mir ein lieber Bruder, der auch noch in einer landskirchlichen Gemeinschaft mit tätig ist, die letzte Nummer von Willow Creek Netz. Es wird hier in Deutschland ja auch praktiziert, was von Willow Creek, jener amerikanischen Gemeinde herkommt. Bill Hybels ist der Gründer und Repräsentant. Und da will ich Ihnen nur mal zu dem Thema von der Kreativität im Gottesdienst und der Leidenschaft die entsprechenden Detailüberschriften präsentieren. Der Prediger stand auf Stelzen, verschenkte 50 Mark, brachte sein Kaninchen mit, ließ das Licht ausmachen und zündete dann eine Kerze an, saß auf einem Hometrainer, setzte sich auf den Kanzelrand, baute einen Videoclip ein, forderte uns auf zu gehen, gab jeden einen Brief mit nach Hause. Also wenn Sie sowas heute Abend von mir erwarten, werden Sie enttäuscht werden. Was ist das? Kann man auf diese Art und Weise Menschen wirklich zubereiten für das Geheimnis des Evangeliums, von dem Paulus spricht? Liebe Schwester, ich muss es ganz klar sagen, Verkündigung ist nicht an ihrem Unterhaltungswert zu messen. Nicht an der Bedürfnisorientierung. Gott weiß ihre Bedürfnisse. Sondern nach ihrem Wahrheitsgehalt. Und Wahrheit ist oft nicht unterhaltsam. Wahrheit muss auch manchmal wehtun. Menschen, die da verleugnen die Kraft, womit hat die etwas zu tun? Mit dem Kreuz. Nun, das Kreuz, wie es heute oft dargestellt wird, in Form von Symbolen und allerlei drum und dran, ist nicht immer das Kreuz, das die Bibel meint. Da geht es um Tod oder Leben, Thema, das ich morgen noch habe. Um verloren sein, errettet sein. Um Finsternis und Licht, so wie ich Gegensätze gestern Abend auch dargestellt habe. Aber auch um die Frage von Unheil und Heil. Deswegen müssen wir uns mit dem Glauben auseinandersetzen, so wie ihn die Schrift sagt und bezeugt. Nicht irgendein Glaube. Der Glaubensbegriff ist ja heute abgedroschen. Glauben, naja, ich meine, ich vermute. Ich habe mal ein Gespräch eines Vaters mit seinem Sohn angehört und da ging es um eine Antwort, die der Junge geben soll. Er sagt, Vater, ich glaube, da erfuhr der Vater dem Jungen dazwischen, ich will nicht wissen, was du glaubst, ich will Tatsachen. Aber ist nicht nach Hebräer 11, Vers 1 der Glaube, den die Bibel bezeugt, eine Tatsache? Freilich etwas, was wir nicht wahrnehmen mit unseren Sinnen. Nicht? Hier hat es mit der unsichtbaren Welt zu tun, von der gestern Bruder Jubel sprach. Der Glaube ist eine Gewissheit, eine gewisse Zuversicht, dass ich erwarte, ein Nicht-Zweifeln, ein Annehmen von Dingen, die ich eben nicht mit den Sinnen wahrnehme. Einige Glaubensstellen nun dazu, die uns ins Herz gehen möchten, denn geglaubt wird mit dem Herzen. Und wenn Sie heute hier sind und mit den Emotionen das fassen wollen oder nur mit dem Verstand, dann werden Sie auch nicht auf diese entscheidende innere Glaubenslinie stoßen. Aber ich bin gewiss, der Herr wird diesen Glauben selber lebendig machen. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der die Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Römer 4, Vers 5. Das war die Botschaft des Apostels Paulus. Das haben die Reformatoren damals begriffen. In einer Zeit, da die Frömmigkeit, die Form, die äußeren Riten, die Ritualien überhand nahmen in einer Kirche. Nicht in einer Zeit, und das kann man auch feststellen generell, ja, wenn der Glaube, der echte Glaube nicht mehr vorhanden ist, muss sich alles ins Äußere begeben. Größere, gewaltige Dome, innerlich immer mehr ausgestaltet. Nicht? Es ging von der romanischen Kirche, von diesem romanischen Stil hin bis zum Barock oder Rokoko. Immer mehr etwas für Sichtbare. Nein, in puncto Gerechtigkeit, nicht? Da kann der Mann mit den Stelzen nichts machen. Oder der Glaube kommt aus dem Anspiel, aus Theater. Das praktiziert ja alles diese Willow Creek Gemeinde. Nein, woraus kommt er? Aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Das soll mein Anliegen sein. Leider stelle ich eben fest, ich war das in den meisten Gemeinden auch da, wo ich hier und dort hinkomme und noch Dienste tun darf, immer mehr das Äußere überhand nimmt. Der Predigtteil wird immer kürzer. Habe ich jetzt erlebt, war bei uns 20 Minuten und dann wurden Anschauungsmittel mitgebracht. Weihnachtszeit, Geschenkpakete, und dann stand zwar was drauf, was wesentlich biblisch-inhaltlich zu vermitteln war. Aber man muss doch älteren Leuten nicht noch solche Anschauungsmittel präsentieren. Das lädt doch alles ab, liebe Geschwister. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus dem Herolden des Wortes Gottes. 1. Korinther 2, Vers 5 heißt es ja gerade, auf dass euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Paulus hütete sich, Rhetorik als Mittel der Verkündigung zu unterstützen. Sicher, wie jeder spricht, das hängt mit seinem Naturell ab. Muss ja auch nicht so sein, dass man dann nur so sprich, dass man einschläft. Das muss nicht sein. Sondern wenn der Glaube einen erfüllt wie mich, dann freue ich mich auch und dann bin ich eben auch ganz dabei. Und Körpersprache ist auch eine Sprache. Und das, was wir so darstellen, das redet oft lauter als das, was wir verbal weitergeben. Aber Paulus wollte das eben nicht speziell als Mittel einsetzen, um auf diese Art und Weise die Emotionen zu wecken. Sondern Gottes Kraft hat er verkündigt und die Kraft Gottes wird immer am Kreuz sichtbar. Das Wort des Kreuzes, 1. Korinther 1, Vers 18, ist unsere Kraft. Und dieses Wort ist für die Juden ein Ärgernis. Skandalon. Und wenn wir die Stelle aus 1. Korinther 13, Vers 13 vernehmen, nun aber bleibt, Glaube, Hoffnung, Liebe, und für Hoffnung dürfen wir immer übersetzen, Erwartung ist noch mehr als Hoffnung. Denn auch dieser Begriff Hoffen ist so vage. Ich hoffe, ich hoffe. Eine Erwartung ist ganz konkret zielgerichtet. Und das bleibt. Und das sagt Paulus in dem Schlussvers von 1. Korinther 13, nachdem er sich auch mit dem Gabenbereich auseinandergesetzt hat. Und dann sagt er dort, dass die spektakulären Gaben, die damals notwendig waren, auch die Offenbarungsgaben, dass die abgetan sein werden oder aufhören. Was bleibt, ist dieses Glaube, Erwartung und die Liebe. Und genau das findet sich wieder in 1. Thessalonicher Kapitel 5. Da wird beschrieben, das ist auch so alternativ, wie die Kinder Gottes als Kinder des Tages im Licht wandeln, nicht schlafen und nicht unnüchtern sind, und die anderen als Kinder der Nacht schlafen, in der Finsternis leben und schwärmerisch und nüchtern sind. Und im Blick auf die Entrückung wird die Voraussetzung genannt, wir sollen angetan sein mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung oder der Erwartung droben. Und in Vers 9 von 1. Thessalonicher 5 heißt es, wir sind nicht gesetzt zum Zorn. Also was uns bewahrt vor dem Zorn, ist nicht diese oder jene Aktivität, sind nicht primär Gaben, sondern ist das Wesen in Christus, dass wir dann Gaben, Dienstgaben nötig haben. Das ist ein anderer Aspekt und das brauchen wir auch. Denn in Christo Jesu, Galater 5, Vers 6, gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein oder die Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Also ein Glaube, der natürlich auch irgendwo sich umsetzen muss. Aber wir wissen, dass die Liebe die Frucht des Geistes ist. Und noch einmal die Stelle Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man erwartet, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Ja, der Glaube ist nicht so eine vage Sache. Der stützt sich auf eine Realität, die im Unsichtbaren liegt. In Christus, dem Schöpfer des Alls, dem Erhalter des Alls und der das Ziel des Alls ist, dem Todesüberwinder, dem Erstling aus den Toten. Darauf stützt sich dieser Glaube. Er ist also christozentrisch, auf den, der das ganze All versöhnt hat. Das kann man nicht veranschaulichen, das kann man bezeugen. Und wer diese Realität annimmt, aus einer höheren Dimension gegenüber der Wirklichkeit, die wir mit den Sinnen wahrnehmen, der hat ein besseres Fundament als alles, was diese Welt bieten kann. Ich weiß, was ich da sage, und oft will der Feind uns diese beiden Realitäten verschieben. Nicht, dass wir auf Sichtbare schauen, auf das, was wir hier wahrnehmen können. Nicht so wie eine Lehrerin mal verkündigt hat, es war noch in der DDR, ich glaube nur, was ich sehe, hat sie gesagt. Und dann ein Junge hineinruft, dann haben Sie keinen Verstand. Den kann man ja auch nicht sehen. Ne? Das hat der Junge prima zum Ausdruck gebracht. Ja. Diese Verwirklichung der göttlichen Heilstatsachen in Christus, das ist ein Fundament, das brauchen wir. Und gerade in unserer Zeit, wo so vieles nebenbei verkündigt wird, ich habe das gestern Abend aufgezeigt, Christus und dieses Und gerät immer mehr ins Zentrum. Darum müssen wir uns schon sagen lassen, der Glaube ohne Frucht, ohne Werke ist dann tot. Hat also nur eine Form der Darstellung, einen Schein. Und woran kann man nochmal das entscheidende Kriterium messen? 1. Korinther 15, Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, ist auch unsere Predigt vergeblich, aber auch euer Glaube vergeblich. Also worauf stützt sich letztlich unser Glaube? Auf den auferstandenen Christus oder aufs Christkindchen? Ich werfe das jetzt mal so ein, nicht? Wie viele Christen haben da etwas ganz anderes dokumentiert? Ist wunderbar, ich will das nicht abwerten, dass Jesus Mensch wurde, in diese Welt gekommen ist, nach Philipper 2, dass er die Gestalt des Menschen annahm, aber wurde auch Knecht, Sklave und war gehorsam bis zum Tode. Das ist die Aussage des Apostels Paulus und nicht ein Kind, das man nostalgisch verklärt, mit dem kann man ja noch allerlei machen, ne? Oder gar noch wie Maria da, die da erscheint mit dem Kind, das ist alles Formenwesen und hat mit dem biblischen erhöhten Christus nichts mehr zu tun. Es geht doch jetzt um den erhöhten Herrn. Gehen Ihnen jetzt die Gefühle weg, weil Sie nicht vom Weihnachtsempfinden her denken? Oder ist Ihnen das eine besondere Freude und Kraft, dass wir alle Tage es mit ihm zu tun haben und nicht, wenn der Weihnachtsglanz vorbei ist, wir in ein Loch der Tristesse verfallen? Darum, liebe Geschwister, heißt es immer wieder, ich habe es auch gestern schon betont, prüfet euch, ob ihr im Glauben steht. Das ist nicht ein ständiges sich den frommen Puls fühlen. Nein. Sondern ist der Bezug zu den Aussagen der Bibel, zu dem Fundament, und insofern bin ich fundamental. Ich habe ein Fundament. Aber eins, das geprägt ist von der Liebe Gottes zu uns, im Gegensatz zu dem Fundament, das die Moslems haben. Da wird immer mehr gefordert, ihr müsst Fundamentalisten werden. Jeder muss sein, Moslem, ein Fundamentalist. Und jeder Fundamentalist ein Dschihadist, also einer, der den heiligen Krieg vertritt. Nein, wir dürfen uns gründen auf den Fels, auf Christus. Denn dieser Grund ist gelegt. Und wir sollen auch alles prüfen und die Geister prüfen, die gerade in unserer Zeit ihr Unwesen treiben und die uns gar nicht das Fromme nehmen. Wir können uns selbst auf die Bibel beziehen. Aber ist die Frage, ist es der Jesus der Schrift und ist es der Geist der Schrift? Und in dem Zusammenhang möchte ich nun noch etwas differenziert ausführen. Prüfet, was der Wille Gottes sei, nach Römer 12, Vers 2. Auch zu prüfen, ist das der Wille Gottes? Oder ist das unser Wunschdenken? Prüfet nach Römer 2, Vers 18 oder Philipper 1, Vers 10, das vorzüglich, also das, was wir vorziehen sollen, die Prioritäten müssen wir klar setzen. Wenn es dem Feind gelingt, das, was an erster Stelle steht, zu vertauschen und das, was an zweiter oder dritter Stelle auch von den Aussagen der Bibel her eine gewisse Bedeutung hat, das aber an die erste Stelle zu bringen, dann ist hier schon Vermengung gegeben und die Gefahr besteht, dass man in äußeren Formen stecken bleibt. Darf ich Ihnen ein Beispiel da liefern? Ich will mal die Freikirche nicht nennen. Bei uns im Süden, im Schwabenländle, ein Aufruf zum Gebet. Am fünften Tag, da ist das Gebet für die Mission dran. Überschrift: Los geht's! Stellt einen Stuhl in die Mitte. Betet abwechselnd auf folgende Art. Einer darf sich auf den Stuhl stellen und für die Regierung beten. Betet, dass sie Jesus erkennen und das Land regieren, so wie es Gott gefällt. Wir dürfen für die Regierungen beten, aber deswegen muss ich mich nicht auf den Schuh stellen. Dann darf einer unter den Stuhl kriechen. Betet dafür, dass die Christen, die in Gefängnissen sitzen, Kraft bekommen oder befreit werden. Nicht? Das Anliegen ist schon in Ordnung. Nur muss denn das so auf diese Art und Weise theatralisch unterstützt werden. Nicht? Das lenkt ab, liebe Geschwister. Prüfet das, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüfet alles und das Gute behaltet. Aber wir müssen auch, liebe Geschwister, feststellen, dass der Apostel Paulus in 1. Korinther 1 in den Versen 14 und 15 sagt, dass der natürliche Mensch, so hat es Luther übersetzt, da steht eigentlich der Psychikos, der seelische Mensch, auch wenn er irgendwie gläubig ist. Wenn der Geist in unserem Geist wie gefangen ist und nicht der Geist die Herrschaft hat, dass der nicht vernimmt, was die Dinge des Geistes sind. Der Geistliche aber beurteilt alles. Das ist eine Aussage. Hier steht ja manchmal geschrieben oder es gibt Äußerungen, wir sollen nicht urteilen, verurteilen. Prüfen ist aber etwas anderes. Wir sollen uns wohl hüten vor kurzschlüssigen Urteilen, vor Fehlurteilen. Aber der Geistliche ist in der Lage zu prüfen, damit er immer wieder die Zielorientierung klar im Auge hat und erkennt, worauf es heute ankommt. Es ist also ein Befehl und diesen Befehl sollen wir praktizieren. Ich will Ihnen da nochmal ein Beispiel nennen. Sie wissen ja, dass auch leider die Evangelikalen immer mehr in der Ökumene mitmachen. Ich bekam jetzt eine katholische Schrift in die Hand und da wird zum Thema Taufen Folgendes gesagt. Das Leben als Christ beginnt mit der Taufe. Darum ist es schön, wenn Kinder vor der versammelten Gemeinde getauft und die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen werden. Die Taufe wird mit Wasser gespendet. Früher musste jeder, der sich taufen ließ, in ein mit Wasser gefülltes Becken steigen. Da wurde er ganz untergetaucht. Heute wird geweihtes Wasser über den Kopf des Täuflings gegossen. Dabei spricht der Priester oder Diakon die Worte, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer sich taufen lässt, ist bereit, ganz in Gott einzutauchen. Gott ruft ihn in der Taufe mit Unterstützung der Eltern und Paten zu einem neuen Leben. Diese Taufe befreit aus der Macht der Sünde. Der Getaufte gehört nun zu Jesus. Form. Wenn das wahr wäre, nicht, müsste in Deutschland manches auch noch anders aussehen. Denn es ist doch noch der größte Teil der Menschen getauft. Hier liegt also eine Verführung vor und in Verbindung mit dem Sakramentalismus, ich habe schon darauf hingewiesen, wird das Formenwesen gefördert. Kommt die Kommunion, Sakrament der Ehe, ich überspringe einige, Priesterweihe und was noch so da ist, und zum Schluss die letzte Ölung. Können wir da mitmachen? Gilt da schon solche Meide, wie wir es am Anfang gehört haben? Bitte ich. Ich stelle Ihnen die Frage, ich könnte es nicht. Ich liebe die Menschen, die im Katholizismus oder sonst wo sind und wenn sie sich Fragen stellen, wir haben auch auf der Brüderkonferenz hin und wieder Katholiken gehabt, mit denen konnte man gut auch über geistliche Fragen reden. Aber wir müssen doch unterscheiden lernen. Da, denke ich, haben die italienischen Evangelikalen eine Erklärung abgegeben, und haben sich gegen die Vermengung der Gläubigen mit dem Gesamtkonzept der Kirche gewandt. In dieser Erklärung legen sie, wie es hier heißt, das raffinierte und unlautere Vorgehen des Katholizismus dar, der ein Meister des Einverlebens von Elementen in sein System ist. Und das ist, so beschreiben die, ein widersprüchliches. Nicht der Papst, wenn er sehr stark jetzt auch die Ökumene fördert, dann nur unter der Devise, dass er letztlich doch der Papst für alle Gläubigen ist. Der Glaube allein an Jesus Christus, so heißt es ja in manchen Äußerungen der Kirche und wird sogar auch zum Lehrgut erhoben, reicht nicht aus. Da müssen wir also auch klare Konsequenzen ziehen. Und im Blick auf all diese Dinge, ich habe sie angedeutet, was heute immer wieder mehr Überhand nimmt, Anspiele, Pantomime, also Theater, dann eine bestimmte Art der Musik und so weiter. Das verfälscht die Botschaft und ruft hervor Menschen, die da haben, den Schein, die Form der Frömmigkeit. In einem Schriftchen, das ich von Bruder Ullmann bekommen habe, heißt es, mit zunehmender Häufigkeit nehmen Kirchen, Freikirchen und evangelikale Werke, Pantomimen, Marionettentheater, Sketche, choreografische Darbietungen, Theater, Tanz und Rockmusik zur Hilfe, um damit nicht nur Evangelisationsversammlungen, sondern auch Gottesdienste und sonstige Zusammenkünfte zu beleben. Hier beginnt ein evangelikaler Gottesdienst mit einer Pantomime verkleideter oder maskierter Schauspieler. Anderswo singt und tanzt man während des Gottesdienstes und reduziert die Verkündigung des Wortes Gottes auf ein Minimum. Der sogenannte Lobpreis wird vielfach durch eine Musikgruppe geleitet und man spricht von Gebetskonzert und Anbetungstanz. Man ist kaum mehr überrascht, in einer evangelikalen Zeitschrift ein Inserat folgender Art zu finden. Zu verkaufen, Schlagzeug, 5 Trommeln mit Zubehör und Rhythmusbox, um Gottesdienste zu beleben. Dann schreibt der Autor, wenn guter Wille, Eifer und ein paar Gebete hier nichts ausgerichtet haben, um unsere Mitmenschen mit dem Evangelium zu erreichen, dann werden es auch moderne Musik, Tanz und Theater nicht schaffen. Darum, liebe Geschwister, wollen wir uns noch im Blick auf die Darstellung dieser Symptome einige Mahnungen aus der Schrift zu Gemüte führen. In 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1, die Stelle habe ich auch immer wieder schon erwähnt, ist die Mahnung zu beachten, dass wir nicht vom Glauben abfallen. Vom Glauben. Denn der Glaube, so haben wir ja gehört, ist eine durchs Wort in uns hineingelegte Gewissheit. Oder 1. Timotheus 6, Vers 10, Warnung, Mahnung. Nicht vom Glauben abzuirren, steht da. Man kann sich irren, man kann abirren. Oder 1. Timotheus 5, Vers 8 sogar, Warnung, den Glauben zu verleugnen. Das ist oft eine Verhaltensweise. Stellen wir den Christus dar. Oder in 2. Timotheus 2, Vers 18 geht es sogar darum, dass der Glaube zerstört werden kann. Und in 2. Timotheus 4, Vers 7 heißt es, wir sollen den Glauben bewahren. Also das ist immer wieder wichtig, dass wir das erkennen, dass dieser Glaube einerseits ein Geschenk ist, aber dass auch wir dazu einiges beitragen müssen, natürlich durch den Geist, dass dieser Glaube, ich wiederhole nochmal, nicht zerstört wird, dass wir den Glauben nicht verleugnen, dass wir vom Glauben nicht abirren oder abfallen. Warum ist es wichtig, dass wir diese Trilogie des Glaubens, die Trilogie des Glaubens beachten? Es gibt also einen Glaubensanfang, das ist die Grundlage, wie sie etwa in Galater 3, Vers 3 beschrieben wird oder auch in Hebräer 3, Vers 14. Dann gibt es ein Glaubensziel und schließlich ist von der Grundlage zum Ziel das nächste der Glaubensweg. Wie heißt es in einem Lied? Was ist sicher? Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Das ist der Glaubensweg. Und er ist schmal. Ist nicht der schmale Bürgersteig auf dem breiten Weg. Das wäre wieder Form. Und dann gibt es da ein Wachsen im Glauben, und das wird auch durch die griechischen Präpositionen deutlich. Dieses Epi an, nach Apostelgeschichte 16, Vers 31, der Kerkermeister glaubte an den Herrn Jesus. Dann gibt es einen Glauben hinein, dieses Eis im Griechischen. An ihn oder in ihn hinein, wenn ich vor der Tür stehe, ja, dann bin ich dran, wenn ich aber hineingehe, bin ich auf dem Wege schon ein Stück weiter. Und dieses N, Galater 2, Vers 20, was der Apostel Paulus gebraucht, ja, was ich nun lebe, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Das ist also ein Wachstumsprozess. Und dann können wir auch von unserer Position aus, und da steht das Dia, als Werkzeuge im Glauben handeln, durch uns, denn alle Verheißungen sind das Ja und Amen. In ihm Gott zur Verherrlichung. Durch wen? Durch uns. Nicht ohne uns. Liebe Geschwister, da muss uns innerlich das oder darf das Herz aufgehen, dass wir mit hineingenommen sind in diesen Herrlichkeitsprozess, in diesen Glaubensprozess dürfen wir wachsen bis zum Ziele hin, bis wir einmal vom Glauben zum Schauen kommen. Jetzt nicht im Schauen, wir dürfen sicher manche Beweise von Gott her in seiner Liebe und Güte erfahren. Aber das Prinzip ist Glaube. Darum noch einmal die Mahnung, dass wir uns vor der Vermischung hüten sollen. Es geht also hier um die Alternative. Glaubenswahrheit oder äußere Form im Sinne der Täuschung, sogar der Lüge. Es ist nicht immer so, dass sofort die Lüge klar in Erscheinung tritt. Sondern im Gegenteil, also die Lüge, die der Wahrheit am nächsten kommt, ist am gefährlichsten. Haben Sie das auch schon festgestellt? Satan verpackt ja das, was er sagen will, raffiniert. Eben mit ganz bestimmten äußeren Formen. Darum ist es wichtig, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Und darum ist der Glaube, wie ihn die Schrift bezeugt, immer verbunden mit Wahrheit. Und ich sage es nochmal, heute haben wir den Trend, die Liebe. Ja, so hört man hier und da, leere Trend. Die Liebe vereinigt. Aber es gibt keine Liebe ohne Wahrheit. Bezeuge ich immer wieder. Eine Liebe ohne Wahrheit ist sentimental, führt in die Schwärmerei hinein. Und es ist dann auch keine Kraft im Leben da. Aber eine Wahrheit ohne Liebe, das andere Extrem, die kann zur Härte führen bis hin zum Fanatismus. Beides gehört zusammen. Und darum ist das Bleiben in seinem Wort, das Bleiben im Glauben, das Wunderbare, das Gegenteil davon ist, wenn wir so diesen lebendigen Glauben haben und dann auch die Verführung erkennen, die Lüge erkennen, ist auf der anderen Seite, ich will da ein Beispiel mal nennen, ein sich stützen auf Tradition. Ich sprach mal mit einem Katholiken über Glaubensfragen und dann kam es aber. Nein, aber unsere Tradition. Tradition und Bibel, ja, sind ja die zwei Säulen im gesamten dogmatischen Bereich der Kirche. Und was eben alles an Traditionen dazugekommen ist, ich nenne es nochmal, nicht beispielsweise 1870 oder 71, Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er ex cathedra spricht. Leibhaftige Himmelfahrt Mariens nach dem Krieg in den 50er Jahren entwickelt. Oder die ganzen Riten der Seligsprechung, der Heiligsprechung. All das hat etwas mit Tradition zu tun. Es gibt gute Tradition. bei der Gemeinde des Leibes des Christus, ja. Aber es gibt auch eine Tradition, die vernebelt. Ich sage immer wieder, wer nicht einmal über den Horizont auch seiner eigenen Gemeinde oder der Gemeinschaft hinaus sieht, der ist oft gefangen in eigenen Traditionen. Weißt du, was ich sage? Und darum bin ich dankbar, dass ich immer wieder Kontakt habe mit vielen Geschwistern und frage nicht, wo kommst du her, sondern glaubst du an Jesus Christus? Und ich will nochmal den lieben Walter Becker, den Bruder kennt ja noch einige, zitieren. Der hat im Blick auf die konfessionelle Zugehörigkeit ja gesagt, ich bin Mennonitobaptist. Verstehe ich Sie nicht? Er wollte sie alle lieb haben. Also dieser Glaube, der gekennzeichnet ist von Wahrheit und Liebe. Sicher sollen wir irgendwo eine Heimat haben, das ist wieder die ganz andere Sache. Aber dieser herrliche Glaube stützt sich auf sein Wort, und ich zitiere nochmal, so viele Verheißungen es gibt, sind das Ja und das Amen in ihm, Gott zur Verherrlichung durch uns. Und wenn ich nachts mal nicht schlafen kann, dann gehe ich so viele Verheißungen durch und mache sie mir immer wieder lebendig und bewege es im Glauben. Das ist doch wichtig, dass wir in der heutigen Zeit uns auf sein Wort stützen. Wir haben so viel Zusagen. Etwa auch die, die er gerecht gemacht hat, die hat er sogar herrlich gemacht, Römer 8. Lauter verherrlichte Leute sitzen hier, wenn sie glauben, wie die Schrift sagt. Nach außen ist es allerdings oft anders, nicht? Aber nicht das Äußere, die Gestalt, die Form, sondern das, was wesensmäßig in uns vorhanden ist. Das ist einmal das Entscheidende und wird vor dem Bema Christi offenbar. Form, Holz, Heu, Stoppeln. Wenn Sie an einem Wald stehen, nicht viel Holz, aber brennbar und vergeht. Heu wächst wunderschön schnell in der Frühjahrssonne, ist dann auch bald vorüber. Und Stoppeln, ja, das sieht man an den Feldern im Herbst. Holz steht für Menschliches, Heu für Vergängliches, Stoppeln oder Stroh, Fruchtleere. Gold, Silber, Edelsteine können wir nicht selber produzieren. Das geschieht durch den Glauben und der Herr wirkt das aus. Und das wird deutlich vor dem Richterstuhl Jesu Christi, vor dem Bema Christi. Darum sind all diese Verheißungen das Ja und Amen schon. Und darauf dürfen wir uns stützen, liebe Geschwister. Glauben Sie dieser Zusage, dass das der Fall ist? Alle Verheißungen können wir das überhaupt ausloten. Darum nehmen Sie die immer wieder. Ich mache Ihnen Mut, in der konkreten Praxis zu überwinden, in Nöten, Leiden oder Schwierigkeiten. Und dann wird ein weiteres Kriterium ja auch deutlich. Ich habe jetzt bei uns in einem Jugendkreis mal, die wollten gern etwas wissen über die unterschiedlichen Heilslinien für die Gemeinde und Israel. Liebe Geschwister, das bewegt uns ja allen. Wir haben das gesamte Wort, davon hat ja der Bruder Jubel heute Nachmittag gesprochen. Es ist die Gesamtschau, es ist das Umfassende, es ist das ganze Wort. Und dennoch gibt es für die Gemeinde einen speziellen Auftrag. Es ist nicht alles in der Bibel für die Gemeinde da. Ich mache es mal deutlich an dem Beispiel 5. Mose 28, der Segen, der dort Israel verheißen ist, ja, bezieht sich immer aufs Irdische. Du sollst das erste der Völker sein, die Feinde besiegen, allerdings unter der Voraussetzung, dass Israel gehorcht. Und wir wissen, es hat es nicht getan. Gesegnet wirst du sein daheim, die Frucht des Leibes der Frauen, dann das Vieh wird gesegnet sein, alle landwirtschaftlichen Produkte, ich sage das mit meinen eigenen Worten, will es nur kurz andeuten. Und nach Epheser 1, Vers 3 für uns, wir sind gesegnet mit dem gesamten Segen, der in Christus, in den überhimmlischen, in den himmlischen Örtern wird es manchmal übersetzt, für uns vorhanden ist. dann kommen wir hier nie zu kurz. Aber es ist eine ganz andere Qualität, eine andere Dimension der Segnungen. Alles in Christus. Nicht primär das Irdische. Dafür wird Gott auch sorgen. Oder denken Sie an das wunderbare Wort Kolosser 2, Vers 10, da heißt es, in ihm sind wir bereits vervollständigt oder zur Fülle gebracht. Ja, wenn wir auf uns sehen, der äußere Mensch ist noch da. Oft mit vielen Mühsalen und Beschwerden behaftet. Aber zu wissen, der innere Mensch wächst, wird von Tag zu Tag erneuert und damit ist der Auferstandene durch seine Kraft auch in uns wirksam, noch hier in diesem sterblichen Leib. Das ist etwas Mutmachendes. Denn all diese Verheißungen sind das Ja und Amen in ihm und insofern sind wir schon zur Fülle gebracht. Und aus dieser Fülle sollen wir nehmen, Gnade um Gnade. Wie oft spricht Paulus von dem Reichtum seiner Herrlichkeit? Befassen wir uns damit oder jetzt ständig nur, wie das mit dem Euro weitergeht? Dürfen wir auch, sicher. Ich habe meinen Enkelkindern auch hier so einen Beutel besorgt, ja, und das kriegen sie als Geschenk noch zusätzlich vom Opi mit, nicht? Das ist eine andere Sache. Und wir müssen uns auch damit auseinandersetzen. Mit dem Euro umgehen demnächst. Aber unser Reichtum der Herrlichkeit ist ein ganz anderer. In ihm zur Fülle gebracht. Das heißt doch, wir dürfen schon vom Ziel her leben. Das ist ein schwaches Bild, wenn ich in den ICE in Stuttgart einsteige und dann nochmal umsteige hier in Frankfurt, nicht, dann sehe ich mich doch schon im Geist am Ziel. Und im Grunde ist vorprogrammiert der Zug, der einigermaßen pünktlich ankommt. Aber unser Herr ist bestimmt treuer als die Bundesbahn, auch vor allem, wenn solche Witterungsumstände herrschen, nicht? Dann gibt es ein Chaos. Bei uns da im Süden zwischen Nürnberg und Dresden, da gab es Schnee von fast einem Meter und da musste der ICE scheitern. Bei Gott aber dürfen wir wissen, wenn es auch schwierig oder kritisch ist, ja, wir sind in ihm bereits zur Fülle gebracht und wir leben vom Ziel her. Und darum noch zum Schluss aus 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag, das ist der Tag des Zorns der Rache, also nicht der Tag Jesu Christi, der kommt nicht, es sei denn zuvor der Abfall und geoffenbart werde der Mensch der Sünde. Und dann wird von Paulus schon das Geheimnis der Gesetzlosigkeit beschrieben, 2. Thessalonicher 2, Vers 7, es ist schon wirksam. Nur der jetzt, welcher das zurückhält, aus dem Wege genommen wird oder herausgerückt wird. Ich sehe darin die Gemeinde. Erst wenn sie entrückt ist, und das dürfen wir auch glauben, dann kommt die Katastrophe. So wie aus Sodom und Gomorra erst die Einzelnen herausgerettet wurden und dann das Gericht kam, dürfen wir damit rechnen. Wir sind nicht gesetzt zum Zorn, sondern ihm entgegengerückt zu werden in der Luft. Denn Satan ist bereit, ja, auch den Gesetzlosen zu offenbaren mit aller Macht und allen Zeichen und Wundern. Deswegen habe ich gestern über das Okkulte, diese Gefahren gesprochen, den Spiritismus, Esoterik. Und wir dagegen haben einen Durchblick, dürfen wissen, der Herr bewahrt uns. Und Paulus sagt, erinnert euch daran, dass ich euch das damals gesagt habe, als ich bei euch war, in Vers 5. Ja? Wir müssen immer wieder auch um diese biblischen Aussagen wissen, damit dieses Wissen zur Kenntnis und Erkenntnis wird. Aus Gnosis, Epignosis. Also der lebendige Glaube wirkt dann wirklich Leben, echte Gemeinschaft. Denn die Erkenntnis hat es immer zu tun mit persönlicher Gemeinschaft. Wissen bläht auf, sagt auch der Apostel Paulus. Wissen ist notwendig, aber es darf nicht nur beim Wissen bleiben. Sondern es muss mit dem Herzen erfasst werden. Liebe Geschwister, ich habe Ihnen einfach in einigen Kontrast vergleichen, etwas skizzieren wollen, wo auf der einen Seite die Ausreife des Bösen vorhanden ist, wo wir merken, dass immer mehr Frömmigkeit geschieht. Bei Umfragen wird ja deutlich, dass die Menschen immer mehr irgendeinen Glauben an das Unsichtbare haben. Aber es ist nicht der Glaube der Schrift. Der Glaube der Schrift ist gekennzeichnet durch den Glauben an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn und an sein ganzes Heil. Darum fasse ich nochmal zusammen, was ich meine, was der Gemeinde heute dringend Not wäre im Blick auf den Glauben. Ich skizziere das nur schnell noch in ein, zwei Minuten. Also wir brauchen das prophetische Wort. Das ist ein Licht, eine Lampe in einer dunklen Zeit. Die Zeit nach außen wird immer düsterer. Wir brauchen dieses Licht des prophetischen Wortes. Und das beinhaltet aber auch das Heil, das Jesus Christus uns erworben hat, die Errettung, die Erlösung und unsere wunderbare Stellung in ihm, mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferweckt, nach Epheser 2, Vers 6, schon versetzt in die himmlischen Örtern. Da ist unsere Heimat. Darum muss die Ausrichtung nach droben gehen, nicht optimistisch auf die Fortsetzung unserer gesellschaftlichen Entwicklungen, was alles hier werden könnte. Nicht der Blick muss nach oben gerichtet sein. Dann dürfen wir wissen, der Herr hat eine herrliche Befreiung erwirkt, sodass wir sagen dürfen, befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes, also von den Prinzipien. Dass wir noch angefochten werden, ist eine andere Sache. Aber dass wir dann auch würdig wandeln dieser Berufung und damit die Sünde und auch die Macht des Todes überwinden. In ihm ist das möglich. Paulus sagt, in all dem sind wir mehr als Sieger und zählt auf die gewaltigsten Gegensätze, Tod und Leben, Gegenwärtiges zu Künftigen, all die Mächte, ja, die auch ihn attackieren, weil wir in Christus geborgen sind und eine Waffenrüstung haben. Und darum brauchen wir auch diese Ermahnungen und Ermunterungen. Ich habe es hin und wieder hier schon angedeutet. Manchmal sagt man mir, Bruder Heinemann, doch nicht so auf die negativen Dinge hinweisen. Und dann sage ich, ja, so ein Fahrschullehrer wünsche ich mir mal, ja, der alle negativen Warnzeichen weglässt, keine Stoppschilder mehr, immer nur freie Fahrt. Ne? Dann würde es manchmal knallen. Wir hätten es aber gerne. Sicher bin ich nicht immer froh, wenn ich schön in Fahrt bin, auf einmal heißt 50 Kilometer runter. Ne? Begrenzung der Geschwindigkeit. Wir Menschen sind so, dass unsere Freiheit dem Fleisch nach nicht verträgt Ermahnungen. Aber wir brauchen sie. Und den Blick für die örtlichen Gemeinden, liebe Geschwister, wo sie noch mitarbeiten können oder nicht. Ich komme immer wieder in Freizeiten, Konferenzen, ins Gespräch mit vielen, die beklagen, kann ich denn da noch mitmachen? Es wird immer mehr im Sinne dessen, was ich beschrieben habe, Äußeres drum und dran und das Wort wird ständig reduziert. Was soll ich da machen, ja? Da brauchen wir einen Blick und Weisheit. Ich stehe auch noch in einer Gemeinde drin, wo das Äußere immer mehr zunimmt. Ich weiß nicht, wie lange ich manches noch tun kann, aber es sind etliche Getreue, ja, die kommen auch unter das Wort. 80 bis 100 Leute, oft sonntags, Bibel- und Gesprächsstunde 6 bis 8. Die ersten Christen blieben ständig im Wort, in der Gemeinschaft, im Gebet, im Brechen des Brotes. Und dann brauchen wir eben auch die göttliche Kraft. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft oder der Besonnenheit. Das ist etwas Mutmachendes, dass wir ihn darstellen, die Kraft haben, auch gegen den Strom mal zu schwimmen. In Liebe, ja, alle, mit denen wir zusammen sind, einzuschließen ins Gebet, aber auch, wo sich Gefahren zeigen, das haben wir gehört, muss auch manchmal Trennung sein. Es hat jemand mal gesagt, es redet alles von einem Gemeindewachstum. Sagen Sie mal, es kommen einige hinzu, ist gut, gehen aber auch mal einige weg. Das hören Sie ja meistens nicht. Nicht, dass die, die nicht mitwollen, auch mal wegbleiben müssen. Bei Paulus ist das ja in Erscheinung getreten. Und der Herr Jesus, der hat eben nicht, als sich die Masse aufregte, nach einer klaren Botschaft, wer nicht mein Fleisch ist, mein Blut trinkt, gesagt, ah, nun bleibt mal jetzt und jetzt machen wir dieses und jenes. Ne? Nein, wollt ihr auch weggehen. Und ist nicht nach der Speisung der Tausende in einem Jesusmarsch zum Synedrium gezogen. Ich will immer mal so ein paar Dinge darstellen und bewusst provozieren, damit wir einen Blick kriegen für das, was heute alles so geschieht und wie es in der Bibel letztlich im Sinne geistlicher Normen vonstatten geht. Liebe Geschwister, verstehen Sie, hinter dieser Mahnung steht die Liebe, und ich leide oft auch darunter, wie viele Gläubigen da sich vernebeln lassen. Darum lasst euch nicht in irgendeiner Weise verführen. Denn zuerst kommt ja der Abfall. Lasst euch nicht in den Abfall, in die Verführung hineinnehmen. Und darum nochmal, Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft, der Liebe und der gesunden Vernunft. Das erbitte ich für Sie und uns. Und das geht auch aus von diesen Tagen, dass wir in seiner Herrlichkeit leben. Die er gerecht gemacht hat, hat er schon verherrlicht. Vom Ziele her leben bedeutet Kraft im Glauben, die Erwartung, zielorientiert, immer wieder ins Auge fassen. Ehre sei dem Namen. Amen. Wir wollen noch danken. Ja, du treuer Gott und Vater, hab Dank für dein Wort, das uns so klare Anweisungen schenkt. Hab Dank, dass wir immer wieder ermuntert werden, im Glauben festzustehen, im Glauben zu wandeln, gewiss zu sein. Wir danken dir für die mutmachenden Worte, aber auch für die Warnungen und Ermahnungen. Herr, ich bin gewiss, du hast in uns angefangen, das gute Werk, und wirst es auch vollenden. Das macht uns getrost und froh. Und wir wollen uns nicht von der Masse beeinflussen lassen, sondern von denen, die klar den Weg mit uns gehen, zielorientiert. So rühmen wir deinen Namen, danken dir, Herr, dass du uns ein ganzes Heil in Christus Jesus geschenkt hast. Danken dir dafür, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir und untereinander und dürfen uns und all unsere Lieben nun dir anbefehlen, auch für diese Nacht. Gepriesen sei dein Name. Amen.